Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Bevor wir in die Predigt starten, würde ich euch bitten, nochmal aufzustehen. Ich würde gerne noch beten. Danke, allmächtiger Vater, dafür, dass wir jetzt auch Zeit haben, auf dein Wort zu hören. Danke dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast und wir die Möglichkeit haben, in Freiheit darüber zu reden, in Freiheit haben, es zu lesen. Die Freiheit haben, uns hier zu treffen, um darüber gemeinsam nachzudenken. Und ich bitte dich jetzt, dass du diese Zeit segnest. Ich bitte dich, dass du Herzen aufmachst, dass du unsere Gedanken frei machst von all dem, was uns hindert. Mach du Herzen offen. Segne du uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Stellt euch vor, einen Moment. Ein naher Verwandter oder Bekannter ruft euch an. Ist jetzt mal egal wer, jemand, den ihr gut kennt. Und diese bekannte Person ruft euch an und begrüßt euch und ihr habt Smalltalk und also redet über unwichtige Dinge und es ist einfach erstmal ein nettes Gespräch. Und irgendwann wird das Gespräch ein bisschen komisch. Diese bekannte Person, ich sage jetzt einfach mal euer Vater, sagt irgendwann, du, ich habe gerade eine missliche Lage und ich bin da in eine kleine Schieflage gekommen und ich bräuchte da deine Unterstützung. Könntest du mir ein bisschen Geld überweisen? Oder denkst dir, irgendwie ist das jetzt seltsam. Und du sagst, können wir darüber vielleicht nochmal morgen sprechen? Und ihr verabschiedet euch. Und irgendwie bist du irritiert, du denkst, die Person hat noch nie nach Geld gefragt und das ist jetzt auch irgendwie seltsam. Und du weißt nicht so recht und denkst, okay, weiß nicht, es gibt ja auch heutzutage irgendwelche Fakes. Ich mache morgen mal eine Videokonferenz mit der Person. Also schreibst du, komm, können wir morgen nicht einen Videoanruf machen? Und am nächsten Tag habt ihr diesen Videoanruf und du siehst die Person und ihr unterhaltet euch wieder. Und du denkst, ja, das ist auch schon... aber irgendwas passt nicht. Irgendwie merkt ihr, diese Person verhält sich ein bisschen anders als das, was du gewohnt bist. Und du denkst, das weiß ich nicht, das muss ich irgendwie nochmal überprüfen. Und du beendest das Gespräch und fährst zu der Person und findest raus, es war tatsächlich nicht die Person, es war ein KI-Fake. Technisch heutzutage komplett so möglich. Woran erkenne ich die Person, mein Gegenüber? Heutzutage brutal schwierig mit den technischen Möglichkeiten, aber auch geistlich gesehen eine Herausforderung, die Jesus mit uns bespricht, die Jesus zu uns sagt und wo es in dem heutigen Text auch rumgeht. Letzte Woche, wer da war, hat gehört, da ging es um den ersten Teil von diesem Text, Johannes 10, die Verse 1 bis 10. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und ich bin die Tür zu den Schafen. Und dann sagt er, die, die vor mir kamen, sind Räuber und Diebe gewesen. Und wer durch mich die Tür hineingeht, der ist ein Räuber und ein Dieb. Und da geht es genau um das, was ich jetzt gerade mit dieser modernen Interpretation beschrieben habe. Es gibt immer wieder Menschen, die gaukeln, einem vor jemand zu sein. Und das gab es auch früher schon. Da gab es verschiedene Gruppierungen und Organisationen, da gab es die Pharisäer, die Sadduzäer, es gab auch Zeloten und sowas. Und jede dieser Gruppierung hatte ein Problem. Und zwar, dass dort immer wieder Menschen angefangen haben, diese Rolle von Jesus einzunehmen. Jesus sagt, er ist die Tür. Er sagt, er ist der einzige Zugang, und dieses Bild steht dafür, wie wir in den Himmel kommen, wie wir zu Gott in der Ewigkeit kommen können. Und es gibt immer wieder Menschen, die kommen oder Gruppierungen, Organisationen, die versuchen, diesen Platz einzunehmen. Sie wollen die Tür sein. Sie wollen die Räuber sein, also das würden sie so nicht sagen, aber sie möchten am Ende sagen, nur durch mich, durch meine Organisation, durch das, was ich dir sage, kommst du in den Himmel. Und da gab es die Pharisäer, die haben quasi gesagt, wenn du genauso handelst, wie wir das sagen, dann kommst du in den Himmel. Dann gab es so die Zeloten zum Beispiel, die haben gesagt, nur wenn du ein Mitglied vom Volk Israel bist, dann kannst du so in den Himmel kommen. Und das hat sich nicht geändert. Jesus sagt, wenn er weg ist, wird genau das gleich weiter so laufen. Es wird Leute geben, die sagen, so kommst du in den Himmel und so. Und wir sehen heute als Beispiel nur zwei riesige Organisationen. Die katholische Kirche, die sagt, wenn du dort Mitglied bist, dann kommst du in den Himmel. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, die evangelische Kirche Deutschlands schreibt, wenn du diese Taufe so als Kind angenommen hast, dann kommst du in den Himmel, wenn du das tust, was wir sagen. Und das sind einfach Diebe und Räuber. Das sind Leute, die sagen, das ist der Weg, wie du in den Himmel kommst, aber der führt an Jesus vorbei. Und davor warnt Jesus. Er sagt, es werden immer Leute auftreten, die werden sagen, es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen Weg drumherum um Jesus und so kommst du in die Ewigkeit. Und Jesus sagt ganz klar, das sind Diebe, das sind Räuber. Und wir wollen jetzt den Text, der danach kommt, uns zusammen durchlesen. Der wird hier auch angezeigt werden. Das ist der Text aus dem Evangelium nach Johannes, im 10. Kapitel, die Verse 11 bis 21. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Ich lasse mein Leben für die Schafe und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafherde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinn. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Dieser Text ist eine Weiterführung von dem, was ich gerade erklärt habe. Und ich möchte uns diesen Text in vier Punkten näher bringen. Der erste wird sein, die Liebe des Vaters, Verse 11 bis 13. Der zweite ist, die Beziehung zu dem Hirten, Verse 14 bis 16. Der dritte Punkt, die Autorität des Hirten, 17 bis 18. Und viertens, die Reaktion auf den Hirten, Verse 19 bis 20. Die Liebe des Hirten. Jesus nimmt dieses Bild und beschreibt, wie Gottes Beziehung, Gottes Liebe zu uns ist. Und dies drückt er darin auf, dass er sagt, der Hirte stirbt für seine Schafe. Und das ist etwas, was Jesus öfter macht. Er nimmt ein Bild, was bekannt ist in der Gesellschaft, also Hirten und Schafe, das gab es ziemlich viel in Israel. Und dann sagt er etwas, wo jeder denkt, das ist doch komisch. Das passt nicht zusammen, das ist nicht realistisch, das ist absurd. Und Jesus fängt hier direkt damit an. Er sagt, der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist kompletter Schwachsinn. Also, wenn ein Hirte sein Leben für die Schafe lässt, dann ist der Hirte tot, dann laufen die Schafe. Also, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber das macht Jesus öfter, weil er damit klar machen möchte, jetzt geht es um eine geistliche Wahrheit. Jetzt geht es darum, dass ich hier nicht um Hirten und Schafe rede, sondern ich möchte euch ein Bild geben, damit ihr versteht, wie Gott und Mensch zueinander stehen und wie diese Beziehung ausgefüllt ist und wie Gott sich das gedacht hat. Die Zuhörer waren Juden und mussten unweigerlich an verschiedene Dinge denken. Einmal natürlich an ihren Alltag als Hirten, aber sie mussten auch an Hesekiel 34 denken. Das ist ein Text von den alten Propheten. Und der hatte gesagt, dass es einmal einen Hirten geben wird, der Israel führen wird. Und in diesem Hesekiel 34 ist beschrieben, dass es schon immer Hirten gab für Israel, aber dass diese schlecht waren. Und dass keiner das Volk richtig geführt hat und dass es einmal einen Hirten geben wird, der wird sein Volk recht führen. Und sie werden auch an Jesaja 40, Vers 11 gedacht haben, wo steht, dass Gott selbst der Hirte der Schafe sein wird. Diese Bilder, die den Juden gekommen sein werden, war natürlich etwas schwierig, weil es ist ja ein großer Unterschied. Sie hatten verschiedene Vorstellungen davon, wie das dann sein wird. Wird Gott jetzt selber uns als Volk wieder regieren? Es gab Leute, die haben sich so etwas vorgestellt, wie dass Gott dann das Volk plötzlich irdisch führen wird. Dann gab es andere, die haben gesagt, das ist schon dieser Messias, da wird dieser eine kommen und der wird unser Volk leiten. Aber es war für viele nicht ganz klar, was ist denn damit gemeint? Und für einen Juden war das insgesamt ein sehr schwieriges Bild. Vor allen Dingen, wenn Jesus jetzt das aufgreift und sagt, der Hirte stirbt für seine Schafe. Weil es ist ja auch eine Verdrehung von dem, was der Alltag der Juden war. Normalerweise war das so, man hatte Schuld in irgendeiner Form oder Unreinheit und man ging dann nach Jerusalem und nahm sich ein Schaf oder ein Lamm und opferte dies oder der Priester opferte das für einen, um Sühnung zu erwirken, also um wieder Beziehung mit Gott herzustellen. Und jetzt sagt Jesus eigentlich das Gegenteil. Der Hirte wird geopfert für das Schaf. Und deswegen war das erstmal sehr verwirrend. Warum ist denn jetzt hier das ganz anders, als man sich das vorgestellt hat? Und das ist etwas, was oft bei Jesus so war. Er kam und wühlte erstmal auf und irritierte, indem er sagte, denkt nochmal neu über Gott nach. Ihr habt viel erzählt bekommen und jetzt hier speziell auch durch eure Leiter. Aber denkt darüber nach, ob das denn so überhaupt zusammenpasst mit dem, was im Alten Testament steht oder was Gott gesagt hatte. Und er spielt dann hier jetzt auf diesen Mietling an, also einen Angestellten, könnte man heute sagen, einen angestellten Schafshirten, und sagt, dass der Unterschied zwischen diesem Bild von Gott als dem Hirten und diesem guten Hirten, der Unterschied ist das Eigentum. Es macht einen Unterschied, ob dir etwas gehört oder ob du etwas nur für jemanden anders verwaltest. Weil die Beziehung und die Liebe dadurch ganz anders ist. Und die Israeliten hatten diese Führer, ich habe es gerade erwähnt, die Pharisäer oder Sadduzäer, und es waren schlechte Führer. Denen ging es darum, sich selbst zu verherrlichen. Und als Jesus kam, kam es sofort zum Clinch, weil Jesus nicht ihnen die Anerkennung gab und nicht zusprach, ihr seid die Tollen, ihr habt das so gut gemacht. Er hat gesagt, so ist es nicht richtig. Ihr führt sie auf falschen Wegen und ihr glaubt, dass es Umwege gibt, wie man in die Ewigkeit kommt. Aber Jesus macht hier ganz deutlich, es geht nicht einfach darum, irgendwelche einzelnen Gruppierungen oder Menschen schlecht zu machen, sondern diesen Weg in die Ewigkeit, das kann kein Mensch geben. Auch wir können das nicht geben. Ich kann dich nicht in den Himmel führen. Ich kann dich zu Jesus führen, aber ich kann dir nicht das ewige Leben geben. Das kann kein Mensch. Und jeder Mensch, der das behauptet, ist ein Irrlehrer. Sondern nur Gott kann dir das ewige Leben geben. Und er hat sich ausgesucht, dass das durch seinen Hirten Jesus passiert. Und jetzt geht's weiter und Jesus beschreibt diese Beziehung zwischen diesem Hirten, zwischen sich selber und uns, seinen Schafen. Und dort heißt es, dass er stirbt für uns, weil er uns liebt. Jesus ist so ganz anders als diese geistlichen Führer. Ihm geht es nicht darum, dass er sich selbst groß machen möchte, sondern es geht ihm um diese Beziehung. Da schreibt es, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Das ist, was ich am Anfang versucht habe, mit diesem Bild von dem KI-Fake zu verdeutlichen. Wenn ich jemanden wirklich gut kenne, dann ist das auch ein Schutzschild davor, dass ich mich auf was Falsches einlasse. In diesem ersten Abschnitt der ersten 10 Verse heißt es, die Schafe hören meine Stimme und sie kennen meine Stimme. Also Es macht einen Unterschied, ob ich jemanden wirklich kenne, verstehe und weiß, wie er ist und wie er redet, oder das nur so ganz grob weiß. Wenn du einen irdischen Verwandten wirklich eine Beziehung zu ihm hast, dann wirst du das merken. Du wirst erkennen, ob er das ist oder doch nur ein Computerprogramm, weil diese Beziehung da ist und du spürst und du hörst, wie jemand ist. Falsche Propheten sagen nicht, dass sie Jesus sind, aber sie versuchen, seinen Platz einzunehmen. Sie versuchen, falsche Tore aufzustellen zum ewigen Leben, durch Mitgliedschaft oder andere Sachen wie Werke in den Himmel zu kommen. Die Stimme des Vaters. Wir können die erlernen, wir können lernen zu verstehen, wie Gott redet, allein durch sein Wort. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir sein Wort lesen, dann lernen wir zu verstehen, wie redet Gott? Wie kann ich ihn verstehen? Und das Wichtigste ist, wenn du den Vater kennst, wenn du eine intensive Beziehung zu dem Schöpfer hast, dann macht es einen Unterschied, wenn Dinge in deinem Leben passieren. Weil wenn du Krankheit erlebst, einen Trauerfall oder Dinge passieren, dann weißt du, wie du sie zu interpretieren hast. Weil nichts ist doch schlimmer, als dir geschieht ein Unglück in deinem Leben und dann hast du eine falsche Interpretation, weil die Wölfe kommen und sagen, das ist jetzt Gottes Strafe an dich. Und wenn du aber weißt, wie Gottes Stimme ist, dann wirst du entlarven können und sagen, nein, das ist kein Gedanke Gottes. Das würde Gott nicht zu mir sagen, weil das passt nicht zu dem, wie Gott sonst redet. Dieses kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, ist kein Spruch von der Bibel oder von Christen, sondern das ist ein ungeistlicher Spruch. Das passt so nicht mit dem Wort Gottes zusammen. Und wenn du die Stimme des Vaters kennst, dann wirst du gerade in Krisenzeiten hören, dass Gott ganz anders über dich denkt. Denn Gott leidet in unserer Schwachheit mit uns. Er ist ein Gott, der Anteil nimmt an unserem Leid. Und Jesus sagt, wenn du den Vater, also wenn du ihn als den Hirten nicht richtig kennst, dann kennst du eigentlich den Vater auch nicht. Du kannst den Vater nur kennen, wenn du Jesus kennst, wenn du verstanden hast, wer er ist und wie er ist. Und es gibt dieses Beispiel von diesem, was ist denn kennen? Kennst du jemanden wirklich? Also Trump zum Beispiel, den kenne ich, also so aus den Medien. Aber wenn du ihn fragst, mich kennt er nicht. Und ich kenne ihn auch nicht wirklich, weil ich habe mir eine Meinung vielleicht darüber gebildet, über verschiedene Zeitungen, die ich gelesen habe, oder über das, was andere Leute sagen, aber ich kenne ihn nicht. Also zu behaupten, ich würde ihn kennen und wissen, was er fühlt und was er denkt, ist Quatsch. Ich kenne diesen Mann nicht. Und er mich auch nicht. Und es ist ein Unterschied zu sagen, ich kenne Gott, weil du hast mal was von ihm gehört und du denkst, ja, hab doch mal was über ihn gelesen, vielleicht hast du auch schon mal Bibel gelesen. Aber es ist ein Unterschied, jemanden so zu kennen, aus der Ferne, aus der Distanz, weil ich weiß ja, wer der ist, aber ihn nicht wirklich zu kennen, weil du seinen Herzschlag nicht kennst. Und nichts ist schlimmer, als wenn du eines Tages vor Gott stehst und sagst, ich kenne dich doch, und er sagt, aber ich kenne dich nicht. Wir hatten nie eine Beziehung. Deswegen ist es fundamental wichtig, dass du dir sicher bist, dass du ihn wirklich kennst. Weil nur wenn du ihn wirklich kennst und diese echte Beziehung hast, bist du durchs Tor gegangen und hast den Weg zum ewigen Leben gefunden. Und es ist wichtig für unser Leben, damit wir wissen, wie spricht Gott in mein Leben. Heutzutage kursieren die wildesten Theorien darüber, wie Gott in dein Leben reinspricht. Als ich Jugendlicher war, da hatte ich so eine Situation, da war ein junges Mädel und die war sehr hübsch und ich dachte irgendwie, oh, das wäre doch die Richtige für mein Leben. Und dann kamen sogar noch andere Leute auf mich zu und haben gesagt, boah, also die ist ja klasse und so. Und ich hatte dann mit ihr geredet und habe ich festgestellt, ah, da gibt es so ein paar Dinge in ihrem Leben, die passen nicht so ganz mit dem Glauben zusammen. Eine Sache war, dass sie gesagt hat, ja, also sie hat echt Interesse an mir und sie denkt, mit ihrem jetzigen Freund ist auch bald Schluss. Ich bin dann nicht mit ihr zusammengekommen, weil ich den Eindruck hatte, das ist nicht das Richtige. Ich hatte noch Kontakt mit ihr und habe dann auch mitgekriegt, dass sie kurz danach schwanger geworden ist. Und im Nachgang muss ich sagen, eine gute Lebensentscheidung, dass ich nicht mit, ich weiß nicht, 17 schon ein Kind hatte. Aber viele interpretieren den Willen Gottes so als, ich muss bei jeder Sache fragen, ist das jetzt die richtige Partnerin? Ich muss bei jeder einzelnen Entscheidung meines Lebens, soll ich jetzt die Winterreifen draufziehen oder nicht? Als ob ich bei sowas den spezifischen Willen Gottes erfahren, erkennen muss. Und ich möchte jetzt hier keine komplette dogmatische Predigt über den Willen Gottes abhandeln. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wenn ich immer nach irgendwelchen Zeichen suche, ob das Gott möchte oder nicht, dann ist das Zeichendeuterei und kein Wille Gottes. Und Zeichendeuterei führt ganz woanders hin. Und ich habe genug Christen in meinem Bekanntenkreis erleben müssen, die durch Zeichendeuterei an die wildesten Orte geführt wurden. Und in meiner jugendlichen Naivität habe ich mich dort auch zu hinreißen lassen und auch sehr negative Erfahrungen sammeln müssen. Und im Rückblick sagen müssen, das war dann doch vielleicht so nicht das Reden Gottes. Das heißt nicht, dass Gott nicht führt, aber in vielen Dingen hat er uns gesagt, was gut ist und was wir tun sollen. Ich brauche nicht erfragen, ob ich einen Nichtchrist zum Partner nehmen soll. Das hat Gott schon definiert und gesagt. Ich brauche nicht erfragen, ob ich bestimmte Dinge tun soll, weil das Gott schon längst beantwortet hat. Gott führt und erklärt seinen Willen. Und durch Gebet können wir auch erleben, wie Gott wirkt. Also wir haben das heute Morgen ja schön in diesem Video gesehen. Das heißt nicht, dass Gott nicht ganz persönlich dich individuell führt. Aber die Frage ist, führt er mich, weil ich unbedingt jetzt diesen Porsche habe, die Umwege so glücklich zusammen, dass ich ihn am Ende gekriegt habe? Oder führt Gott vor allen Dingen dort, wo es um Geistliche, wo es um Anliegen seines Herzens geht? Wenn ich dafür bete, dass Menschen ihn erkennen, wenn ich für Dinge bete, die Gott wichtig sind. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, bete für Dinge, die Gott wichtig sind und du wirst Gebetserhöhungen erleben. Du wirst erleben, wie Gott wirkt. Bete für Ehen, bete für Kinder, bete für Ältere, für kranke Menschen, bete für Gruppen in dieser Gemeinde, bete für die Gruppenleiter. Und erlebe, dass Gott etwas tut. Die Autorität des Hirten. Jesus sagt in den Versen 17 bis 18, dass es kein Zufall war und dass es auch keine Nötigung war, dass er gestorben ist. Sondern er sagt, er hat die Autorität. Niemand kann ihn zwingen. Es ist kein Unfall, kein Unglück, sondern er starb, weil er es zuließ. Mehr noch, er wollte sterben. So seltsam das auf den ersten Blick klingt. Er wollte sterben, weil sein Tod unsere Sünde bezahlt. Denn wir alle haben gesündigt und dieser Tod von Jesus macht uns frei, wenn wir diese Beziehung zu ihm haben, wenn wir auf ihn vertrauen. Und das ist wahre Liebe. Er stirbt freiwillig, um uns das ewige Leben zu schenken. Und ich glaube, wir können das ein bisschen an diesem Bild, was Jesus ja auch immer wieder gebraucht, von dem Vater oder von Eltern sehen. Eltern sind automatisch dazu angehalten, manchmal gezwungen, sich selbst aufzugeben für ihre Kinder. Manchmal hat man gar nicht die Wahl, ob man jetzt viermal nachts aufstehen möchte oder nicht. Aber Eltern, man sieht an vielen Stellen, sie sind bereit, sich aufzugeben für ihre Kinder. Das ist ganz automatisch, weil man liebt seine Kinder. Das ist ein automatischer Prozess. Eltern sparen an sich selber, geben vielleicht nicht mehr so viel Geld für Kleidung oder Autos oder sowas aus, weil sie ihren Kindern etwas gönnen möchten. Und daran sieht man, dass es bei Eltern diese automatische Liebe gibt. Nicht bei allen, aber grundsätzlich erstmal, gibt es diese Liebe? Und diese Liebe führt dazu, dass man bei sich selber Abstriche macht, um den Kindern etwas zu geben. Und genau das ist diese Beziehung zu Gott. Gott ist nicht in seinem Himmel geblieben und hat gesagt, hier habe ich es ja schön. Sondern das ist, was wir an Weihnachten feiern. Wir feiern an Weihnachten, Jesus hat gesagt, ich liebe meine Kinder so arg, dass ich bereit bin, diesen herrlichen Zustand aufzugeben und in einen schäbigen Stall geboren zu werden. Das ist ja keine romantische, schöne, verschneite Nacht gewesen, sondern das war ja eine wirklich unschöne Geburt. Das war ja ein wirklich unschöner Zustand, in den er da reingekommen ist. Er ist auf die Erde gekommen als heiliger und mächtiger Gott, der über alles herrscht, ist er hier runtergekommen auf die Erde, nur damit ihn dann nach und nach alle die Seinen ablehnen. Das ist wahre Liebe, die so weit ging, dass er gesagt hat, und es gibt nur einen Weg, wie wir diese Mauer zwischen Mensch und Gott überbrücken können, indem ich Gott selber für euch sterbe in Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Gott hat sein Reichtum, hat seine Herrlichkeit aufgegeben, ist auf die Erde gekommen, ist uns gleich geworden, hat mit uns gelitten. Wir haben nicht einen Gott aus der Distanz, der keine Ahnung hat, sondern der kann mit uns mitleiden, weil er weiß, was Schmerz ist. Er weiß, wie sich Leid anfühlt. Er weiß, wie es ist, wenn seine engsten Freunde in der schwersten Stunde ihn verlassen. Er weiß, was es bedeutet, Schmerzen auszuleiden. Und er hat die Autorität und er hat die Macht, das Leben auch wiederzunehmen. Denn er ist Gott selbst. Er hat die Kraft und die Macht, selbst wieder von den Toten aufzustehen. Und das sagt er ganz deutlich in diesem Vers 18. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es von mir aus und ich nehme es mir auch wieder zurück. Denn das ist unser Gott, der nicht im Tode bleibt, sondern der wieder lebendig wurde. Und dadurch jetzt diese Beziehung zu uns haben kann und wir zu ihm haben können. Er ist Gott. Der Tod hat keine Macht über den Schöpfer. Viertens, die Reaktion auf den Hirten. Verse 19 und 21. An diesem Evangelium, an diesen Worten Jesus, scheiden sich die Menschen. Damals und heute. Es ist eine Wahrheit, aber auch eine unbequeme, dass wir alle verloren sind. Und dass wir Jesus brauchen, um diesen Zugang zum Vater haben zu können. Dass wir seinen Tod brauchen, damit er für das stirbt, was wir verbrochen haben. Und schon damals, lesen wir in diesem Text, haben die Menschen sich geschieden an dieser Fragestellung. Wer Jesus ist? Ist er dieser gute Hirte? Ist er Gott, der aus dem Himmel gekommen ist und der die Vollmacht hat, zu entscheiden über die Ewigkeit? Und daran scheiden sich die Geister. Die einen sagen, nein, sowas geht nicht. Und da helfen auch Zeichen und Wunder nicht. Das lesen wir in diesem Text. Die Zeichen und Wunder sind eine Begleiterscheinung von Jesus, wodurch man sehen kann, dass er diese Macht hat. Aber dadurch glauben die Menschen nicht. Sondern offensichtlich haben die Leute gesehen davor, wie ein Blinder geheilt wurde. Und die einen sagen, so jemand kann doch kein Schwätzer sein. Und die anderen sagen doch, das ist dann halt eine andere geistliche Macht. Das heißt, wie deine Reaktion ist, wart nicht auf irgendein großes Wunder. Gott schenkt das, wir haben das heute Morgen gehört. Er schenkt manchmal Menschen, dass sie eine besondere Begegnung haben, damit sie an ihn glauben. Aber wart nicht auf dieses Wunder, weil ich sage dir eins, ich habe Menschen kennengelernt in meinem persönlichen Umfeld, die haben Wunder erlebt und haben sich dagegen entschieden. Weil die Sache, ob du glaubst oder nicht, hat nichts mit den Umständen zu tun, wie was du erlebt hast oder was du denkst, was noch geschehen muss, sondern allein mit deinem Herz. Warum konnten die Pharisäer nicht glauben? Weil sie ein hartes Herz hatten. Sie haben geglaubt, wir sind doch die geistliche Ahnung haben. Und wenn wir die Ahnung haben, dann muss er uns mal überzeugen, dass er der Richtige ist. Aber das ist ein arrogantes, stolzes Herz, zu glauben, man muss mich erstmal überzeugen von der Wahrheit. Nein, wir müssen schauen, wer ist denn dieser Jesus? Wir müssen unser Herz aufmachen. Aber das Problem des Menschen ist sein Herz. Ich glaube, jeder Mensch auf der Welt hat so ein Grundbedürfnis in seinem Herzen, so ein Grundschrei, lieb mich. Ich glaube, jeder Mensch möchte geliebt werden. Jedes Herz schreit, lieb mich. Und wir können das zum Schweigen bringen, aber ich glaube, dieser Ruf ist da. Jeder Mensch möchte geliebt sein. Und zwar nicht einfach irgendwie ein bisschen, sondern er möchte, dass er mit allem, was er ist, mit seinen tiefsten inneren Bedürfnissen und Gefühlen, möchte ein Mensch geliebt sein. Ohne sich verstellen zu müssen, ohne was leisten zu müssen, ohne dass er irgendwas bringt. Der Mensch möchte geliebt sein. Und das Problem ist, dass wir alle durch dieses Leben wandern und verletzt werden. Wir erleben, wie andere Menschen unser Herz angreifen. Und in uns passiert dieser Schutzmechanismus, dass wir denken, ich muss mich verschließen, damit mein Herz nicht mehr verletzt wird. Und wir machen uns hart. Und wir fangen an, Mauern zu bauen um unser Herz. Weil wir doch so oft gemerkt haben, dass es zu schmerzhaft ist, wenn ich merke, die Leute lieben mich doch nicht. Und ich muss doch jemand sein. Und ich muss irgendwie aussehen. Oder ich muss irgendwas können. Oder was auch immer. Und dann sagen wir machen es zu. Und ich möchte dich bitten, dass du dein Herz aufmachst. Weil es gibt natürlich tausend Gründe, warum du sagst, ich möchte da keinen ranlassen. Ich glaube nicht, dass ich liebenswert bin, weil du die Erfahrung gemacht hast, dass Menschen dir das nicht signalisieren, dass du so bist, wie du bist und liebenswert bist. Aber führ dir vor Augen, in den allermeisten Fällen sind es Menschen, die dich verletzt haben und nicht Gott. Menschen haben dich verletzt. Menschen haben dein Herz zerstört. Deswegen verschließ es nicht vor Gott, denn Gott ist anders. Gott verletzt nicht. Gott liebt bis in den Tod hinein. Und Gott sagt dir, ich liebe dich, so wie du bist. Gott sagt, ich liebe dich. So sehr, dass er Mensch wurde. Dass er sagte, ich komme hierhin, um mit dir zu leiden. Ich komme hierhin, um mit dir diese Last zu tragen. Was ist deine Reaktion auf diese Einladung? Glaubst du ihm? Dann vertrau ihm dein Leben an und folge ihm nach. Vertrau ihm, dass er das schon gut meint mit dir. Ja, diese Welt schreit, du brauchst das, um glücklich zu werden. Du brauchst einen Partner, Materielles, du brauchst Anerkennung. Die Welt schreit, nimm dies hier, damit du erfüllt bist, damit dein Herz voll wird. Aber ich sage euch, das Herz ist, was diese Dinge angeht, unersättlich. Guckt euch die Leute an wie Elon Musk. Er kann nicht Stopp sagen, er will immer mehr. Unser Herz ist unersättlich. Unser Herz kann durch diese Dinge nicht gestopft werden, sondern nur durch die Liebe Gottes. Die Liebe vom Vater ist das Einzige, was dein Herz wirklich ausfüllen kann. Glaub ihm. Vertrau ihm, dass wenn du ihm nachfolgst, dass er dein Herz wirklich ausfüllen kann. Er kann dieses Loch in deinem Herzen ausfüllen. Und ich möchte jetzt beten und ihr dürft sitzen bleiben. Und wenn ihr das zustimmt, könnt ihr das mit Amen bestätigen. Allmächtiger Vater, hab Dank dafür, dass du uns so unendlich liebst. Danke, dass du uns nicht allein lässt in dieser Welt. Danke, dass du uns liebst und dass du uns diese Liebe zeigen möchtest in Jesus. Schenk uns die Offenheit dafür, dir nachzufolgen. Vater, ich möchte dir sagen, dass ich dich auch liebe, dass ich dir nachfolgen will, dass ich diese bedingungslose Liebe empfangen möchte und mein Herz wieder neu dafür öffnen möchte, das zu empfangen. Sei du mein Hirte, sei du der mein Leben führt und leitet. In Jesu Namen. Amen.